SRF 2 Kultur.
Radioarchiv in Reflexe. 1963, vor 50 Jahren. Das war das Jahr, in dem die USA, die UdSSR und Großbritannien den Vertrag über das Verbot von Atomwaffentests unterzeichneten. Doch damit war der Kalte Krieg noch lange nicht zu Ende. Man resonierte allüberall darüber, auf welchen Fundamenten die kommunistische Ideologie eigentlich stehe. Und das tat 1963 in einer Radiosendung auch der Physiker Victor Gorgé.
In der nun folgenden Sendung befasst sich der Physiker Dr. Victor Gorgé, Bern, mit der Frage, ob und wie weit die materialistische Weltanschauung mit den Erkenntnissen der modernen Physik vereinbar sei. Dieses Thema hat, das möchten wir vorausschicken, nicht nur weltanschauliche und physikalische, sondern auch politische Bedeutung. Denn zwischen Philosophie und Tat, so forderte Lenin, muss Einheit herrschen. Die politischen Taten des kommunistischen Regimes beruhen auf dem materialistischen Weltbild. Wenn die Kommunisten zur Kenntnis nehmen wollten, dass die moderne Physik begründete Fragezeichen gegenüber manchen Thesen des Materialismus anzubringen hat, dann müsste dies folgerichtig auf die politische Praxis der Kommunisten zurückwirken. Tatsache ist, und es lässt sich mit dickbändigen Protokollen über mehrere wissenschaftliche Tagungen belegen, dass zwischen den Physikern der Sowjetunion und den Philosophen starke Meinungsverschiedenheiten bestehen. Man hat hinter dem Vorhang noch nicht einmal die Einsteinschen Erkenntnisse ganz verarbeiten können, denn die Gleichwertigkeit von Masse und Energie, die Einstein nachwies, bringt den materialistischen Dogmatiker in ausweglose Verlegenheit. Es erweist sich zudem als äußerst schwierig, mit der modernen Atomforschung Schritt zu halten und gleichwohl veraltete Ideologien zu verteidigen. Wenn dieser Konflikt einmal breiteren Kreisen im Ostblock bewusst wird und wenn die Philosophen anfangen, ebenso viel Freiheit des Denkens zu beanspruchen, wie sie heute bereits den Physikern in der Sowjetunion zugebilligt wird, dann könnten sich daraus durchaus neue Entwicklungen ergeben. Neue Horizonte, sogar im Zusammenleben zwischen Ost und West. Der Materialismus, zu dem sich die Ideologen und Philosophen des marxistischen Kommunismus bekennen, hat seinen Ursprung in dem von den Naturwissenschaften, also von der Physik, des letzten Jahrhunderts geprägten Weltbild. Seit dieser Zeit hat aber die Physik gewaltige Wandlungen erfahren. Es wurden umstürzende Neuentdeckungen gemacht. Kann nun ein Physiker, der sich dem neuen und den daraus gewonnenen vertieften Einsichten nicht verschließt, heute noch die Weltanschauung des Materialismus vertreten? Das ist unsere Hauptfrage, die wir an Dr. Victor Gorgé richten.
Es ist sicher nicht zu übersehen, dass der Materialismus der kommunistischen Doktrin seine Quellen in jenem großartigen, geschlossenen Weltbild hat, das von der klassischen Physik entworfen wurde und das am Ende des letzten Jahrhunderts zudem noch durch eine ebenso eindrückliche Entwicklung der Technik bestätigt wurde. Die Physik hatte damals eine solche Geschlossenheit und Vollkommenheit erreicht, dass viele Forscher der Meinung waren, die Grundgesetze und Begriffe dieser Physik würden im Wesentlichen alles in der Welt erklären. Auch alle noch nicht geklärten Rätsel müssten sich letztlich auf die schönen, klaren Gesetze, die die Materie regieren, zurückführen lassen. Eine mögliche Schranke der Erkenntnis mochte bloß in der alle endlichen menschlichen Kräfte übersteigenden Kompliziertheit des Zusammenspiels liegen, so wie es etwa das Leben darstellt oder die Tätigkeit unseres Gehirns. Die These der Naturwissenschaft war, alles, was auf dieser Welt ist und erfahrbar ist, hat eine materielle Grundlage. Und es gibt erkennbare, rationale Gesetze, die jedes Geschehen in dieser materiellen Welt regieren. Diese Gesetze glaubte man erkannt zu haben, denn mit ihnen hat man Macht über die Natur erhalten. Die Welt gehört uns, denn sie kann technisch beherrscht werden. Die Welt ist dem Menschen ein vollkommenes Objekt geworden. Der Optimismus, der damals von den Naturwissenschaften ausgegangen ist, im Besonderen von der Physik, die die Grundgesetze der materiellen Welt glaubte gefunden zu haben, muss enorm gewesen sein. Und man kann verstehen, dass ein so ausgesprochen technisch denkender Mann wie Lenin, obgleich er zum Teil noch die moderne Entwicklung der Physik miterlebte, von diesem naturwissenschaftlich-materialistischen Denken vollständig durchdrungen war. Und dass dieses Denken dann im Kommunismus schließlich in der These gipfelt, selbst die menschliche Gesellschaft könne auf einer solchen Basis technisch beherrscht werden. Über dieses schöne und zugleich furchtbare Weltbild, in dem Zukunft und Vergangenheit durch eherne Gesetze bestimmt waren, haben nun allerdings die umwälzenden physikalischen Entdeckungen unseres Jahrhunderts, vor allem die der Mikrophysik, der Physik des Kleinsten und Innersten der Natur, einen dunklen Schatten geworfen. Die materielle Grundlage der Natur, die zwar auch für die klassische Physik eigentlich etwas recht Dunkles war, ist in der modernen Physik recht eigentlich zu einem zentralen Problem geworden. In Bezug auf den Materialismus ist vielleicht hierzu noch zu bemerken, dass zwar auch schon Lenin klar unterschieden hat zwischen der Materie, wie sie die Naturwissenschaften jeweils nach dem Stand der Erkenntnis deuten, und dem philosophischen Materiebegriff, der bei ihm einfach objektive Realität bedeuten soll. Aber gerade der Begriff der objektiven Realität selber scheint für die moderne Physik keineswegs unproblematisch. Ebenso haben die Naturgesetze dadurch, dass wir in der Physik mehr verstehen und mehr erklären können, eine andere Bedeutung erhalten, als sie in der klassischen Physik hatten. Die Quantentheorie insbesondere hat nicht bloß neue Phänomene erklärt, sondern sie hat auch die klassischen Gesetze der Physik zwar nicht als falsch erklärt, aber ihnen etwas von ihrer überwältigenden Würde genommen.
Die Ausführungen, die Dr. Gorget zur Frage nach der Vereinbarkeit von Materialismus als Weltanschauung und den Erkenntnissen der modernen Physik machte, führen zu einer weiteren Frage. Sie ist uralt und sie lautet: Was ist denn eigentlich Materie?
Diese Frage ist in gewissem Sinne tatsächlich das Grundproblem der heutigen Physik. Wir haben in diesem Jahrhundert einerseits sehr viel neue Erkenntnisse über die Materie gewonnen, aber andererseits stehen wir mit dieser Frage auch wieder vor einem noch größeren Rätsel. Der Weg ist weit, der von dem Begriff der sogenannten toten Materie zur Fülle der Tatsachen führt, die uns die Mikrophysik über die Materie enthüllt hat. Sehen wir uns ein Stück solcher toter Materie an, einen Stein etwa, einen toten, simplen Gegenstand, den man fortwerfen kann, der ein Gewicht hat und der den klassischen Gesetzen der Mechanik gehorcht, genauso wie ein Himmelskörper, einen Stein, der vielleicht noch eine schöne Farbe hat und glitzert. Was ist das Materielle daran? Der Mineraloge und der Chemiker, sie werden mehr von diesem Stein wissen. Sie sagen, dass er aus kleinsten Kristallen aufgebaut ist, dass er eine komplizierte Struktur hat, die seine Farbe und dieses Glitzern erklärt. Und sie sagen, dass er schließlich aus Atomen bestehe, aus kleinsten, scheinbar unteilbaren Materieteilchen. Für den Chemiker gibt es von diesen Atomen ein knappes 100 verschiedene Sorten. Aus ihnen kann die Chemie die ganze Vielfalt der materiellen Dinge dieser Erde ableiten. Und wenn der Chemiker diesen Stein auch in einer Säure auflöst, ihn vollständig zerstört, so weiß er, dass diese Atome alle in der Flüssigkeit wieder vorhanden sind. Noch vor einem guten halben Jahrhundert hat man zwar angenommen, dass es verschiedene Atome gibt, aber nicht viel mehr darüber gewusst. Und niemand hätte sich daran gestoßen, wenn man sich diese Atome als kleinste Materieklümpchen vorgestellt hätte. Wir wissen aber heute, dass Atome ungeheuer komplizierte Gebilde sind, die verschiedene Symmetrieeigenschaften haben können, aus denen sich dann die ganze Fülle von chemischen Elementen und Verbindungen herleiten lassen. Ja, fast alles, was wir mit unseren Augen auf diese Welt sehen können. Das Atom ist also nicht unteilbar, denn es hat eine Struktur. Es besteht aus einem Kern und einer Hülle. Und ist zudem im Wesentlichen fast ganz leerer Raum. Denn nur der äußerst kleine Atomkern trägt das mit sich, was wir Masse nennen. Wir haben auch gelernt, diese Atomkerne zu spalten und chemische Elemente ineinander umzuwandeln und haben so einen alten alchemistischen Traum verwirklicht. Dabei haben wir so etwas wie letzte Einheiten der Materie entdeckt. Die Elementarteilchen, die Bausteine der Welt also. Aber gerade hier versagt unsere gedankliche Vorstellungskraft, denn Es wäre einfach falsch, sich Elementarteilchen als kleinste individuelle Teilchen vorzustellen, etwa wie Sandkörnchen, die wir mit einem dieses und jenes bezeichnen können, so dass man daran denken könnte, sie auch noch weiter zu teilen. Was also ist ein Elementarteilchen? Wir können zwar Spuren von einzelnen Elementarteilchen beobachten, etwa in speziellen fotografischen Platten oder in der berühmten Nebelkammer oder der Blasenkammer. Wir können Kollisionen zwischen Elementarteilchen künstlich erzeugen und finden dann, dass das nicht viel anders vor sich geht als Zusammenstöße zwischen Billardbällen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt nämlich auch Experimente, in denen sich dieselben Elementarteilchen zur selben Zeit gar nicht so als Teilchen verhalten, sondern Wellen sind, also etwas Kontinuierliches, das überall im ganzen Raum und zu aller Zeit ist. Diskretes Materiepünktchen und über Raum und Zeit ausgebreitete Welle, oder wie man sagt, ein Feld, diese beiden sich fast widersprechenden Bilder sind zu gleichrichtig und ergeben erst zusammen die ganze Wahrheit. Auch der zweite Begriff, der des Feldes, ist uns aus der klassischen Physik geläufig, etwa vom elektrischen Feld her. Aber dass ein solches Feld zugleich wieder ein Teilchen sein soll, das ist einfach neu. Die Materie unseres Steines ist zu einer sehr flüchtigen Erscheinung geworden, die nur unter ganz besonderen Umständen ein so stabiles Gebilde ergibt, wie es ein Stein ist. Denn Elementarteilchen können sich umwandeln in andere. Sie können plötzlich entstehen und plötzlich wieder vernichtet werden. Allerdings, es gibt noch messbare Größen, die in allen derartigen Umwandlungen erhalten bleiben. Eine solche Eigenschaft ist zum Beispiel die Masse. Aber da müssen wir an eine andere, in unserem Jahrhundert sehr folgenreiche Entdeckung erinnern. Nach Einstein ist ja Masse vollständig gleichwertig mit Energie. Energie ist also das unvergängliche materielle Substrat unserer Welt. Energie, die sich Proteusartig in den verschiedensten Formen zeigt, einmal als Masse, einmal als Licht, einmal als Wärme oder einmal als abgegebene Leistung eines Motors. Die scheinbar so selbstverständliche Materialität unseres Steines rinnt uns also wie Sand zwischen den Fingern der Hände durch, die nach ihr greifen wollten. Denn diese Materieteilchen, die zugleich Felder im Raum sind, scheinen nur noch kleine Störungen in einem Raum-Zeit-Kontinuum zu sein, Störstellen im leeren Raum, im Vakuum, wie die kleinen Wellen, die ein herabfallendes Blatt auf dem glatten Seespiegel erzeugt. So wird die Frage nach der Materie schließlich eine Frage nach der Struktur unseres Raumes und unserer Zeit, in denen wir leben. So bleibt ein Rätsel, von dem wir eben bloß den ersten Schleier gelüftet haben.
Es sollte hier wohl noch kurz zusammengefasst werden, welches die wesentlichen Unterschiede zwischen moderner und klassischer Physik sind, worin also die neu entdeckten Naturgesetze sich von den schon um die Jahrhundertwende bekannten unterscheiden.
Dass die das mikrophysikalische, das heißt das Geschehen im Atom bestimmenden Naturgesetze anders aussehen als die Gesetze der klassischen Physik, ist eine Folge davon, dass die Materie einen im eben erwähnten Sinne doppelten Charakter hat und dass sie dadurch kein Gegenstand im makrophysikalischen Sinn ist. Die klassische Physik, die ja nur mit makroskopischen Körpern experimentierte, hat von dieser anderen Struktur der Natur zwar nie etwas erfahren, aber sie hat über die Erfahrung hinaus stillschweigend angenommen, dass ihre Gesetze bis ins Kleinste Gültigkeit haben. Es ist zudem eine Eigenart der klassischen Naturgesetze, dass sie das Geschehen vollständig bis in alle Einzelheiten bestimmen. Dass es in der Natur nichts gibt, was aufgrund von solchen Gesetzen und der Kenntnis des Anfangszustandes nicht für alle weiteren Zeiten voraussagbar wäre. Aufgrund von solchen determinierenden Zusammenhängen kann man die Bahn der Himmelskörper voraussagen, die künstlichen Satelliten steuern, kann man Apparate bauen und Maschinen erfinden. aber man glaubte mit ihnen selbstverständlich, auch Bahnen von kleinsten hypothetischen Materieteilchen voraussagen zu können. Das Naturgesetz postulierte einen lückenlosen Ursache-Wirkungszusammenhang in der Welt, von dem wir im Prinzip alles wissen können, was wir nur wollen. Über das mikrophysikalische Geschehen können wir nun zwar auch Voraussagen machen, aber die Gesetze sind nicht mehr so vollständig determinierend, weil sie eben auch nicht das Verhalten von gewöhnlichen Gegenständen beschreiben. Diese neuen Gesetze sind bloß statistische Gesetze. So wie man für einen Satz idealer Würfel bloß mit beliebiger Genauigkeit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer bestimmten Zahlkombination voraussagen kann und erst bei einer sehr großen Zahl von Würfen diesen Prozentsatz bestätigt findet, so bestimmen auch die Gesetze der Mikrophysik nur Wahrscheinlichkeiten, aber nicht das volle Geschehen im Einzelnen. Was das einzelne Teilchen macht, darüber können wir prinzipiell und nicht etwa bloß aus vorläufiger Unkenntnis keine Aussagen machen. Das Einzelereignis erscheint uns als etwas Zufälliges. Solche Zufälligkeit wird jedem strengen Kausaldenken als eine unangenehme Lücke des Wissens erscheinen. Sie ist jedoch ein Spiegelbild der Tatsache, dass das Innerste der Natur für uns keine Gegenständlichkeit hat. Für die Welt der Makrokörper dagegen, für die Dinge, mit denen wir im täglichen Leben umgehen, gelten aber weiterhin, gerade weil es sich hier immer um eine große Zahl von Atomen und Mikroteilchen handelt, die klassischen, determinierenden Gesetze, soweit wir das überhaupt feststellen können, mit den Methoden und Beobachtungsmitteln, die solchen makroskopischen Gegenständen angepasst sind.
Der Materialismus als Weltbild ist, wie wir gehört haben, notwendigerweise deterministisch. Das heißt, er sieht im Welt- und Lebensgeschehen nicht Äußerungen irgendeines übergeordneten Willens, sondern Folgen bestimmter materieller Ursachen. Im Sprachgebrauch der Kommunisten wird denn auch der unseren Physikern vertraute Begriff der Kausalität häufig dort verwendet, wo wir von Determinismus reden. Mit anderen Worten, für den Materialisten kommunistischer Prägung sind alle Lebenserscheinungen und alle Seinsvorgänge kausal bedingt. Es gibt nur bewegte Materie, die dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterworfen ist. Aufgrund der Ausführungen von Dr. Gorgé ist man geneigt anzunehmen, dass diesem deterministischen Materialismus von der modernen Physik her die Fundamente entzogen sind.
Gewiss, aber man muss doch sehr vorsichtig sein, um nicht aus Teilergebnissen der Naturwissenschaften philosophisch weltanschauliche Schlüsse zu ziehen, die ebenso spekulativ sind wie diejenigen, die der Materialismus gezogen hat. Jeder Wissenschaftler ist nun zwar gewollt oder ungewollt auch Philosoph, sucht er doch auf seine Art zu ergründen, was Sein ist. Aber es scheint mir eine gefährliche, wenn auch menschliche Spekulation zu sein, wenn man jetzt zum Beispiel aus den Ergebnissen der Quantentheorie mit ihren bloß statistischen Gesetzen aufatmend feststellen wollte, dass es also doch eine Möglichkeit für Freiheit innerhalb der strengen Naturgesetze gebe. Die philosophischen Einsichten, die wir aus der modernen Physik ziehen können, scheinen mir viel tiefer zu liegen und uns viel radikaler von einem materialistischen Weltbild zu trennen. Wenngleich die moderne Physik Triumph über Triumph eingeheimst hat und uns immer neue, größere Macht über die Natur gibt, man denke nur an die Gewinnung von Energie durch Kernspaltung, so hat sie uns andererseits auch etwas bescheidener gemacht in Bezug auf das, was wir über die Welt als weltliche Wesen wissen können. Das eine zeigt, dass die Naturwissenschaft, die mathematische Physik, auf dem richtigen Weg ist, das andere, dass wir nur Menschen sind. Dem Materialisten geht es nun vor allem um diese Beherrschung der Welt. Er ist angesteckt von der Hybris der Macht über das Naturgeschehen. Er lebt im Wahn, die Natur sei ein rational durchschaubarer Gegenstand seines Denkens. Ich möchte Ihnen hierzu nur zwei Gesichtspunkte zu bedenken geben. Es ist eine Illusion, wenn wir glauben, die Welt als etwas Unabhängiges, uns in ihrer Totalität zur Verfügung stehendes, erkennen zu können. Wenn wir glauben, uns von der Wirklichkeit ein Bild machen zu können. Gerade die Erkenntnisse der Mikrophysik haben uns einen deutlichen Hinweis gegeben, dass das Innere der Natur kein von uns unabhängiger Gegenstand im naiven Sinn ist, von dem man sich mit Begriffen aus der Alltagserfahrung ein objektives Bild machen könnte. Wir kommen nicht darum herum, diese Situation so zu deuten, dass derartige begriffliche Schwierigkeiten wie das Verständnis von Elementarteilchen nur deshalb auftreten, weil wir als Forschende mitsamt unseren Hilfsmitteln immer mitten in der Natur drin sind und wir gar keine Möglichkeit haben, uns außerhalb der Welt zu stellen. Das heißt, wir können das bloß in Gedanken tun. Jede Frage, die wir an die Natur stellen und die uns durch Experimente beantwortet wird, enthüllt uns bloß einen Teilaspekt, so wie bei einem Elementarteilchen die Antworten Materiepunkt und Welle bloß zwei Teilantworten sind. Falls wir aber eine ganze, totale Antwort suchen und uns also mit dem uns Möglichen nicht zufrieden geben, dann müssen wir erfahren, dass es eine solche ganze Antwort einfach nicht gibt. Gestatten Sie mir hier einen etwas abstrusen und nicht in allen Teilen zutreffenden Vergleich. Die Welt unserer physikalischen Erfahrung, die wir in scheinbar so vollkommener und wirksamer Weise durch mathematische Gesetze erklären und deuten können, gleicht dem Film, den ein Tourist in einer fremden Stadt dreht. Jedes Detail werde in ihm festgehalten. Ein totaler Film dieser Stadt soll es sein. Gewiss würde dieser Streifen uns ein scheinbar vollkommenes Bild der Stadt geben. Wir könnten nach diesem Film zum Beispiel einen Plan der Stadt entwerfen und würden uns in ihr auskennen wie in unserer Hosentasche. Und trotzdem wäre dieses Bild der Stadt verfälscht. Denn ein ganz unbeteiligter Beobachter, der der Stadt fern ist, etwa ein Kameramann, der zu der gleichen Zeit die Stadt aus dem Flugzeug filmt, müsste feststellen, dass auf dem Film seines Kollegen zum Beispiel eben gerade der Mann in Ferienkleidung mit der Kamera fehlt, der vor dem Brunnen gestanden ist, als er den Brunnen fotografierte. Eine Selbstverständlichkeit und ein unbedeutendes Detail. Und trotzdem, wenn man genau wissen will, wie die Stadt in jenem Zeitpunkt aussah, so gehört doch auch dieser Fotoreporter mit auf das Bild der Stadt. Aber es gibt gar keinen Film von einer Person in der Stadt gedreht, der zugleich die Stadt und denjenigen, der sie filmt, zeigt. In gewissem Sinn sind nun auch wir solche Touristen in der Welt und haben keine Möglichkeit, uns real über die Welt zu erheben, die Welt wie Götter zu betrachten. Und in diesem Sinn ist auch unsere physikalische Erkenntnis der Natur keine so totale, wie man sie sich naiverweise in Gedanken wünschen könnte. Sie ist notwendigerweise immer nur eine Summe von Teilbildern, die sich zwar schön ergänzen, aber nicht das gedachte Ganze sind. Eine Tatsache, die umso deutlicher und auffälliger wird, je mehr Einzelheiten wir wissen wollen. Selber Wesen in Raum und Zeit können wir Raum und Zeit nicht als Gegenstände ergründen, sondern wir können bloß immer tiefer das Rätsel unseres Daseins in Raum und Zeit ausloten. Nun stellt zwar auch der Materialist als Wissenschaftler immer eingehendere Fragen an die Natur, aber er will die Natur als ein technisch beherrschbares Objekt und gerät dadurch eigentlich mit sich selber in Widerspruch. Und noch ein anderer Gesichtspunkt scheint mir wichtig. Wenn der Materialist so sehr auf die rationale Erkenntnis dieser Welt und die rationale Beherrschung der Materie pocht, so scheint mir auch das eine Illusion zu sein. Es ist ein Wahn zu glauben, dass wir die Wirklichkeit irgendwann einmal ganz in unser Bewusstsein aufgenommen und rational gemacht haben könnten, dass wir an das Ende der Erkenntnis kommen, dass wir die Welt als rationalen Begriff jemals ganz zu unserer Verfügung haben könnten. Einfach deshalb, weil wir immer neue Erfahrungen machen, immer erneut mit der Welt in Berührung stehen. Die Einsichten der Physik, so grundlegend sie sein mögen, sie sind doch immer nur etwas Vorläufiges. ein Teilwissen von etwas, was größer ist als wir. Das mathematische Naturgesetz ist nicht die Wirklichkeit selber, sondern eine freie, abstrakte Konstruktion unseres Geistes und ist gerade deshalb ständig bedroht von der Irrationalität des faktischen Geschehens, das Schritt für Schritt jederzeit an uns herantritt und unsere Formeln, die wir im Geiste entwickelt haben, Lügen nennen kann. Die Wissenschaft ist immer nur auf dem Weg.
Die Wissenschaft ist immer nur auf dem Weg, so sagte Dr. Gorgé zum Schluss seiner Ausführungen. Ist sie das auch im sowjetischen Bereich? Es ist merkwürdig. Der Materialismus stellt nicht nur den Materiebegriff in den Mittelpunkt seiner Weltanschauung, sondern behauptet zugleich die dialektische Struktur aller Materie und allen Geschehens. Und das Dialektische im Geschehen, in der Entwicklung, wird näher umschrieben als die stets fort stattfindende Negation. Das heißt, das Bestehende nennt man Position und der weitere Ablauf bringt dann die Negation der Position. Dann wird aber die Negation schließlich auch negiert und so, immer im Widerspruch zu dem, was ist, realisiert sich angeblich die Geschichte des Fortschritts. Diese Denkweise ist nicht nur, was zuallererst auffällt, kompliziert, sondern, so sollte man wenigstens meinen, dynamisch. Sie lässt nichts unangetastet. Sie bringt alles in Bewegung. Welch ein innerer Widerspruch, dass die Lehre selbst dennoch erstarrt ist. Dass die Erkenntnis, mit der die Welt gedeutet wird, Halt macht vor der eigenen Ideologie, deren Negation oder auch nur Revidierbarkeit geleugnet wird. Die intelligenten Philosophen und Physiker der Sowjetunion haben den Widerspruch längst erkannt und damit die Gefährdung von System und Lehre. Man kann eben nicht dialektisch zu Ende denken, ohne sich selbst mit allen Einsichten als zeitbedingt zu erkennen. Dann aber hört jedes Dogma auf, auch dasjenige des Materialismus als Weltanschauung. Zwischen den Philosophen und den Physikern der Sowjetunion besteht seit 1922 Kriegszustand. Er konnte nur dadurch einigermaßen erträglich gemacht werden, dass den Physikern aus Sorge um die Konkurrenzfähigkeit auf dem Gebiet der Kernwaffenentwicklung seit Stalins Tod vermehrte Freiheit der Forschung zugesichert wurde. Heute, so wird behauptet, seien die Physiker besser geschützt vor der zuvor jahrelang üblichen Einmischung der Parteiphilosophen und Ideologen. Und es gebe nun auch Philosophen, die sich um eine zeitgemäßere Interpretation der Physik bemühen.
Wissenschafts- und andere Geschichte in Reflexe. Materialismus und moderne Physik, das war eine Sendung von Radio Bero Münster mit dem Physiker Viktor Gorgé aus dem Jahr 1963.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.